Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
SEO-Haus hier im wunderschönen, nicht ganz sonnigen, aber trotzdem tollen und grünen Berlin ist Jens Fauldraht und da drüben im tollen München.
Absolut toll in München und natürlich auch sonnig. Hier ist der Markus Walter. Servus, servus Jens.
Servus, servus. Und gestern großartig gespielt, muss man mal sagen. Leider etwas zu knapp, aber trotzdem geil gespielt.
Ein Sieg ausgeschieden.
Kann man.
Ich würde dich verabschiedet, traurig sind wir trotzdem.
Aber das verstehe ich. Aber das nächste Saison kommt ja.
Absolut.
Und absolut. Dann sind bei der Menge an Verletzten, muss man sagen, grandiose Leistung. Also. Muss sich jetzt keiner kramen. Aber wir sind ja nicht alleine. Wir haben heute noch den René da aus der tollen Bundesstadt Bonn, richtig?
Ja, hallo. Freut mich, da zu sein. Technisch richtig. Allerdings sitze ich schon wieder in Köln, nämlich ich wohne in Köln.
Ah, okay. Ja,
gemütlich aus dem Office.
Ah, verstehe. Also ich wohne in Köln, also aus dem Office. Das ist cool, das merke ich mir.
Hallo.
Nicht großartig zuordnen kann. Du bist bei Systrix und du beehrst uns vor allem regelmäßig mit den Indexwatch-Artikeln.
Ja, unter anderem, genau. Ich kann mal vielleicht so ganz kurz umreißen. René, SEO-Berater bei Systrix. Wer Systrix noch nicht kennen sollte, wir entwickeln halt das führende SEO-Tool, die Systrix Toolbox. Und wer mich persönlich nicht kennt, du sagst es schon, der sollte den Blog auf systrix.de lesen, unter anderem den Index publiziere ich da.
Das ist cool. SEO-Berater, ihr beratet aber doch eigentlich niemanden.
Richtig, die Systrix GmbH macht keine SEO-Beratung. Allerdings war damals die Jobausschreibung in dieser Form und Teil, ich denke mal so, das, was ich in meiner Zeit bei Systrix gemacht habe und mache, ist für alle Nutzer da draußen und ich sag mal SEO-Begeisterte oder die das lernen wollen, sehr, sehr hilfreich. Von daher passt die Jobbeschreibung schon irgendwo.
Das stimmt, das stimmt.
SEO-Berater, der SEOs berät.
So gesehen. Wir entwickeln ja auch gemeinsam mit Hans Kronberg und Johannes Beuys halt die Toolbox. Und ich komme ja eigentlich aus der klassischen Beraterschiene, wobei Beratung hier auch in-house zu verstehen ist bzw. war. Das heißt, ich weiß praktisch, was man als SEO-Berater in-house für WWchen hat, was für Daten man braucht und was für Analysen man haben möchte. Und das kann ich dann oder konnte ich auch sehr, sehr schön dann in die Produktentwicklung einfließen lassen.
Das ist gut. Entwicklung muss sein.
Auf jeden Fall.
Cool. Bevor wir in die Themen einsteigen, ein paar kleine bisschen Housekeeping. Und zwar, wir hatten letzte Mal eine Verlosung von den 100 Credit Points für die SEM-Tools, die ja lustigerweise ein Google Suggest Scraper sind, auch wenn der Name so heißt. Gewonnen hat der Viktor Diethe, der immerhin auch mal bei uns in der Show war. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Der auch gleich getweetet hat von wegen beste Insights in Google Suggests ever. Also scheint sich zu lohnen, das gewonnen zu haben.
Ja, spannend. Also Viktor, an der Stelle auch von mir natürlich Glückwunsch und viel Spaß damit.
Genau. Und wir haben ganze zwei Rückmeldungen bekommen zu der Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Hangout? Und beide waren eher mäßig begeistert. Wir sehen einfach nicht gut genug aus, Markus. Da müssen wir noch was dran arbeiten.
Absolut. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt in naher Zukunft ändern wird. Dass wir besser aussehen, deswegen lassen wir es, glaube ich, bei dem Podcast, oder?
Genau, ansonsten, sobald mal irgendwie, falls mal ein ruhiger Sommer passiert und ich mich da einlese, wie wir die Tonspur rausbekommen, finde ich die Idee trotzdem immer noch gut. Nur es wird halt immer den Podcast weitergeben, wenn man die Tonspur sauber extrahieren und auch per Feed und zur Verfügung stellen kann, damit man es eben beim Autofahren auch brav konsumieren kann. Aber wir wissen ja, in 10 Jahren fahren alle Autos selber, dann können Leute auch wieder Videos schauen. Das heißt, wir müssen uns langsam vorbereiten.
Genau.
Genau, cool. Soweit dazu, dann würde ich sagen, unser Fokusthema, warum du eigentlich hier bist, ist Mobile Gaddon. Damit werden wir uns dann nachher etwas genauer auseinandersetzen. Aber wir steigen ja erstmal ein in die, was ist denn so letztes Mal so passiert? Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, wir leben jetzt heute am 13. auf, die Sendung, sogar am 13. Partauz. 14. ist ja Feiertag. Sendung kommt ja live erst am 20. So gesehen ist es eher ein 3 Wochen Rückblick und die letzte Woche fehlt. Also wer dann sagt, oh, da war doch gestern das und ihr habt es nicht drin. Wir müssen ein bisschen früher aufnehmen, weil ich nächste Woche in Darmstadt bin und da fehlt mir das Aufnahmeequipment. Und bevor ich dann wieder Kommentare bekomme wie, deine Tonqualität ist scheiße, da hat mal gesagt, wir ziehen lieber eine Woche vor mit der Aufnahme.
Ein Drama,
genau. So, jetzt gehen wir bei den Inhalte. Und zwar, die Kollegen von Peak Ace haben sich damit auseinandergesetzt, wie man Redirects richtig verwendet. Ich denke mir, es sollte im Großen und Ganzen eigentlich klar sein. Die Krux liegt natürlich im Eigentlichen, weil also es ist so der Klassiker, wo wirklich viel schief läuft bei fast jedem Kunden, wo man anfängt und er hat hier relativ schön geschrieben, auf was man dann so alles aufpassen muss, wie Weiterleitungsketten, hat auch mal einen sinnvollen Use Case für eine 302 rausgefunden bei Geolocation-Weiterleitung. Ist jetzt bisher auch der erste sinnvolle, der mir eingefallen ist. Das Ganze ist vom Andor Palu an der Stelle herzlichste Grüße natürlich. Und das Einzige, was wir vielleicht noch fehlt, was eigentlich der Hauptschmerzpunkt ist, ist, dass kaum jemand ein Management-Tool für Weiterleitungen hat und immer in die Technik laufen muss. Also wenn ihr irgendwie euch die Leben als SEO erleichtern wollt, lasst euch, wir haben es auch gemacht damals bei der Telekom, ein Tool bauen, mit dem ihr eure Weiterleitungen selber verwalten könnt. Dann habt ihr definitiv weniger Tickets, die ihr an die IT schicken muss, und die finden es gänzlich langweilig, Weiterleitung einzurichten. Also Win-Win auf beiden Seiten.
Absolut, finden die das langweilig und immer monatlich stehen sie auch vor der Tür, zu Recht ja auch. Brauchen wir die noch? Weil sie auch natürlich aufräumen wollen ein bisschen. Absolut legitim, so ein Tool zu haben.
Oder so ein Ticket für eine 301-Weiterleitung, das bleibt auch gerne mal 4 Wochen liegen in der Technik, weil man halt die Wichtigkeit dessen nicht zuordnen kann. Aber dann 4 Wochen, kennen wir vielleicht alle, kann das schon ein bisschen spät sein.
Definitiv. Genau. Und dabei hilft es natürlich auch, sagen wir, der Technik ja auch, wir haben es ja ins CMS eingebaut, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze per Modified Header, damit der Scheiß halt nicht in der HTXS rumgondelt, weil dann ist auch egal, ob das Ding dasteht oder nicht dasteht, weil es stört halt einfach keine Sau.
Richtig.
Also das, klar, in die HTXS sollte man halt einfach keine 5000 Weiterleitungen reinschreiben, außer Leuten ist total egal, wann die Seite geladen wird.
Und wem sollte es heute noch egal sein?
Das stimmt. Markus, du hast auch was Schönes auch von der SEO-Küche mitgebracht.
Genau, ich habe was von der SEO-Küche dabei. Da geht es um das Thema Google Analytics. Die Einbindung bei uns in Deutschland ist ja immer ein bisschen bedenklich. Google Analytics muss man auf jeden Fall datenschutzkonform einrichten. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass es den Opt-out-Hinweis gibt, dass die IP anonymisiert wird. Und die SEO-Küche hat hier 2 White Papers verfasst, die man sehr downloaden kann. Finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend, sehr, sehr übersichtlich. Kann man immer mal gebrauchen. Also zum einen das datenschutzkonforme Einbinden von Google Analytics und ein Leitfaden für Google My Business. Ist auch mal nicht ganz selbsterklärend. Genau. Den Link hängen wir in die Show Notes. Könnt ihr euch 2 PDFs runterladen. Finde ich super.
Geil. Ja, jetzt haben wir etwas, da haben wir schon im Vorfeld etwas kontrovers drüber diskutiert, und zwar auf Search Engine Land gab es einen längeren Testartikel, wo sich nette Kollegen unbekannter Art und Weise damit auseinandergesetzt haben, wie weit oder gut Google jetzt mit JavaScript und Inhalten klarkommt, vor allem wenn sie den DOM manipulieren, und haben sich im ersten Step damit auseinandergesetzt, welche Arten von Links Google eigentlich versteht. Und zwar in jeder Art und Weise für JavaScript, angefangen lustigerweise beim JavaScript Redirect, wo sie meinten, der kam sauber durch und die neue Seite hat auch sofort das Ranking der alten übernommen und haben dann hier die lustige Theorie aufgestellt, dass das sich fast wie eine 301 verhält, wo ich sage, kann man, ich bleibe dann bei der 301. Aber wenn Ihre Testergebnisse stimmen, ist es definitiv etwas, was man dann mal in einem größeren, weil ich meine, es ist jetzt hier auch, die haben es ja jetzt nicht mit Hunderten getestet, was ich dann in einer längeren Kette von Testverfahren dann nochmal verifiziert haben wollte. Aber es ist zumindest ein Punkt, über den man mal nachdenken kann. Dann halt Dropdown-Links, also Links in so einem Dropdown-JavaScript-Menü mit dem On-Change. Thema, die alle sauber indexiert worden sind, dann verschiedene Arten von einfachen JavaScript-Links, dann Funktionen im href, Links in Event-Händlern, irgendetwas, was mir nichts sagt und alle diese Dinger sind sauber indexiert worden. Und was natürlich jetzt nicht die Aussage ist, ob die, das steht jetzt hier drin nicht, die haben einfach nur festgestellt, wird denn die Zielseite, die nur so angelinkt wird, in den Index aufgenommen, das ist immer passiert, was wir jetzt nicht sagen können, was Art von Linktext wird denn vererbt, das sagt der Text nicht, und wird die gleiche Stärke vererbt wie von einem normalen Link, auch das gibt der Text jetzt nicht her. Also, aber die Nutzer kommen an. Also ich meine, wie gesagt, das Problem kennen wir ja alle schon ein bisschen, zumindest wenn wir IVW verpixelt sind. Da hat Google auch immer lustige Links gebaut, die es nicht gab. Das ärgert uns ja auch schon seit eh und je. Aber offensichtlich kommen die mit sehr viel klar. Was sehr spannend war, war, wenn man Inhalte nachlädt, diese nachgeladenen Inhalte, Textbereiche, teilweise auch von einem externen Skript, die dynamisch reingerendert worden sind, wurden auch indexiert, was ja nicht so ganz der Aussage von Google selber entspricht, wie wir im Vorfeld festgestellt haben. Aber ich glaube, René, du hast das Beispiel mit dem Discuss-Plugin gehabt, wo durchaus auch teilweise die Inhalte ankommen.
Genau, also Google sagt ja selber zu dem Thema, zumindest offiziell derzeit, JavaScript und Ajax-Indexierung, dass praktisch Ajax, das erst nach einem Klick Content nachlädt, praktisch nicht indexiert wird. Allerdings dagegen spricht zum Beispiel, wie du sagst, das Discuss-Content-Plugin. Da sieht man auch sehr, sehr schön oder sehr, sehr häufig, dass Inhalte von dort sogar in der Meta-Description bei einem Snippet auftauchen, sofern da halt rege Diskussionen sind und die Inhalte dann auch entsprechend hilfreich für die Nutzer sind. Also Google gesteht auch selber ein, die experimentieren an dieser Stelle sehr, sehr viel rum und so ist es vielleicht zu erklären, dass das halt mit Discuss funktioniert, aber auch hier wie bei Search Engine Land in diesem Test auch mit anderen Einrichtungen.
Genau. Also ich denke, wichtig zu lernen für uns alle ist an der Stelle erstmal, wenn wir komische Sachen bei der Indexierung feststellen, es könnte daran liegen, dass Google lustig JavaScript interpretiert. Ihm würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass uns unsere Seiten jetzt verajaxen, weil ist alles Latte. Das würde ich definitiv immer noch abraten.
Ja, oder halt auch von deiner Seite mal nicht schaut, wenn ihr irgendwelche Dinge vor Google verstecken wollt, dann müsst ihr jetzt euch da, glaube ich, andere Möglichkeiten suchen.
Wobei man darf ja oder man müsste ja auch ein bisschen verstehen, Indexierung heißt ja nicht gleich Ranking so gesehen. Ne? Also was indexiert ist, kann ranken, aber ob jetzt Google da wirklich unterscheidet, okay, das ist Ajax, es wurde nachgeladen, ich nehme mir das jetzt mal, aber ob das wirklich einem guten Ranking jetzt zuträglich ist oder herangezogen wird, das wäre ja dann mal auf ein weiterführender interessanter Test so gesehen.
Wenn man den Aussagen natürlich wieder von Google vertrauen möchte, also selber sagen, Content, der vom Anfang an nicht sichtbar ist, kann auch nicht so viel wert sein wie Content, der
genau
sichtbar ist. Ja, dahingehend alles ein bisschen widersprüchlich, was Google uns da manchmal mitteilt, aber das ist ja für uns nichts Neues.
Genau. Aber zumindest ist es eine sehr spannende Testreihe, die man definitiv mal gelesen haben sollte. Dann von den netten Datenkollegen von Moss, die sich mal mit auseinandergesetzt haben, wie es eigentlich mit der Länge der Description aussieht, die, wo man ja mal sagt, macht 155 bis 160 Zeichen, die mal ausgewertet haben, was es so gibt. Und da gibt es ja Description von überhaupt kein Zeichen bis ultra lang mittlerweile. Haben aber auch festgestellt, so dass der größte Peak im Bereich der 100, zwischen 140 und 180 Zeichen ist. Also mit der absoluten Übereinstimmung bei 160. Das heißt, da ändert sich eigentlich nichts. Aber es gibt durchaus einige Snippets, die bis 300 plus Zeichen gehen. Und dann habe ich halt mal gefragt, wann denn so etwas genau passiert, dass Snippets länger werden. Und haben festgestellt, was relativ oft vorkommt, ist, wenn die Sachen mit im Knowledge Graph aufgenommen werden, dass dann auch teilweise wesentlich längere Descriptions mit ausgegeben werden. Oder aber, wenn die auf der Seite die vermutete Antwort, haben sie es genannt, zu der Frage als Ganzes gefunden haben und dann haben sie es auch als Ganzes hingeklebt, sozusagen. Was dann wirklich dazu führen kann, dass man sehr lange Description hat. De facto war es bei allen Seiten, die diese langen Descriptions hatten, waren keine langen Descriptions in der Ursprungsseite hinterlegt, sondern hat Google die sich immer selber zusammengeklebt. Also ihr braucht jetzt nicht anfangen, 300 Zeichen reinzuschreiben, das geht nicht.
Ja gut, aber man sollte anfangen, seine Inhalte so aufzubereiten, dass man vielleicht irgendwann von Google gutmütig im Knowledge Graph anerkannt und aufgenommen wird.
Ja, da kommt
zielführend.
Und da kommt ziemlich ziemlich oft kommt da schon auch Wooster Käse rein. Also was war das letztens?
Das stimmt. Gehabt.
Was war das? Warte mal, Bank. Fett muss man schauen, ob das das Beispiel war. Das war letztens auf irgend so eine. Ach, das war es nicht. Bratfett. Muss mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde.
Ja, aber ich meine,
das war irgendein ganz bescheuertes Beispiel. Wo im Knowledge Graph, ob das war das Backfett oder Bratfett, ich kann es gerade nicht mehr nachbauen, aber wir hatten das live auf der Content-Marketing-Konferenz als Beispiel und auch live verifiziert, dass es noch da war. Da war im Knowledge Graph dann also Bratfett ganz dick Biskin drin. Und das war nicht von der Biskin-Seite, sondern auch vom ersten Treffer, der so eine Übersichtsseite von Fetten war. Und da war es halt das erste Bild. Und die Übersichtsinhalte haben sie im Knowledge Graph übernommen und das erste Bild als Hauptbild. Das war natürlich so ein nicht selbst herbeigeführter, lustiger Branding-Effekt, wenn halt bei Bratfett genau eine Marke ganz fett dann in der rechten Spalte steht, gell? Super. Und es war eine total belanglose Seite, die sie da genommen haben, also nichts Besonderes. Da dachte ich schon so, das ist ein bisschen wahllos, das Ganze. Aber hab gerade geprüft, ist auch nicht mehr da.
Schade.
Genau. Aber wie gesagt, spannend auch da mal zum Lesen und drüber nachdenken. Ich glaube, das ganze Knowledge Graph-Thema muss man sich auch mal wirklich sehr tief mit beschäftigen. Und da geht mittlerweile doch eine Menge. Ihr wendet den auch nicht aus, gell?
In der Toolbox, in der Form.
Ja.
Also offiziell für alle, die die Toolbox nutzen, sind die Daten nicht einsehbar. Aber gerade beim ATS-Modul, also ehemals SEM-Modul, sammeln wir sehr, sehr viele Attribute in der Form. Und da bauen wir was Sinnvolles raus.
Ah, da sind wir ja mal gespannt.
Ja, ich auf jeden Fall auch, wir auch. Aber sieht vielversprechend aus in der Form.
Cool. Genau, kommen wir zum nächsten. Ich habe hier einen Artikel, das ist ein Artikel, den hat mir schon mal empfohlen, vor längerer Zeit, und zwar hieß der die 5 häufigsten Fehler mit hreflang, und die Kollegen waren so nett und haben ein Update, also die haben den Artikel geupdatet. Das sind nämlich jetzt die 9 häufigsten Fehler mit hreflang, da kamen jetzt einfach noch welche dazu. Wie gesagt, hreflang ist auch so ein Pain in the Ass Thema, was zu richtigen, wichtigen, absurden Sachen führen kann, wenn man es falsch macht oder schlicht und ergreifend komplett ignoriert wird und dann auch blöde Effekte hervorruft. Das hatten sie jetzt neu reingenommen als Fehler Nummer 6, ist die falsche Verwendung von X-Default, also vergessen oder falsch eingesetzt. Ja, das X-Default ist ein bisschen tricky, da muss man sich ein bisschen mit sinnvoll umgehen, sonst hat es wirklich blöde Effekte. Fehler Nummer 7, der kommt häufig bei automatisierten Systemen vor, also wenn man Shop-Systeme hat oder CMS in verschiedenen Ländern, auf nicht existierende URLs hreflang setzen, wenn man die Content nicht komplett ins andere Land übernimmt, aber einfach stupide auf allen Seiten sagt, ey, die ist ja identisch, hat halt nur die andere Endung hinten dran. Das kann halt auch zu lustigen Effekten führen, bis dazu, dass Google den Kram gar nicht vertraut. Hreflang und Canonicals widersprechen sich. Also das hreflang auf eine Seite und die geht bei Canonical wieder woanders hin. Auch da natürlich erst die Sachen alle kanonisieren und danach die kanonisierten URLs per hreflang aufeinander verweisen lassen. Nicht ja, wild alles.
Wobei jetzt, also per se richtig, wobei jetzt nicht mehr. Google hat jetzt auf der SMX Sydney gesagt, dass gut seit einem Monat praktisch hreflang wie Canonical-Verweise praktisch behandelt werden, so gesehen. Das heißt, wenn hreflang implementiert ist, ne, schon auf alle Länderdomains, sollte man kein Canonical mehr verwenden, beziehungsweise es ist nicht mehr vonnöten, sagen wir mal so rum.
Das ist richtig. Das habe ich auch gelesen, aber das ändert ja an der Problematik jetzt in diesem Fall.
In diesem konkreten Fall nicht. Da hast du vollkommen recht.
Also man sollte halt erst irgendwie, wenn ich alles, was ich kann, erst kanalisieren und danach mit HRF Lang. Ich kann mir halt dann den selbstreferenzierenden Canonical auf den HRF Lang Seiten sparen.
Genau, weil was kommt sonst raus? So lustige Sachen wie auf dem englischen Index hat man dann die englische Top-Level-Domain als Ergebnis angezeigt, aber zum Beispiel mit der Meta-Description der spanischen Geschichte, wenn man jetzt Canonical und HRF Lang versaut hat, so gesehen. Das heißt, Google zeigt die richtige CCLT die auf dem richtigen Suchmarkt an, aber nimmt halt andere Inhalte der anders, sag ich mal, verwiesenen Domains. Und das sieht natürlich für den Nutzer total Banane aus.
Definitiv. Und natürlich neun absoluter Klassiker, HRF Lange, Google Webmaster Tools widersprechen sich. Also da HRF Lang sagt, das ist Deutschland, Webmaster Tools, sage ich, ist die ganze Welt und das ist dann auch doof.
Vielleicht ein kleiner Einwand an der Stelle, wer das Thema HRF Lang irgendwie spannend findet. Da gibt es auch einen super tollen Guide, sowohl von Google, aber auf der ersten oder zweiten organischen Position findet man da so zumindest laut dem Ranking interessante weiterführende Hilfestellungen.
Genau. Und genau, wie gesagt, du hast ja das Statement in Sydney, hast du uns ja auch noch in die Shownotes reingehauen.
Genau.
Das verlinkt mir dann auch entsprechend in den Shownotes dann, sobald ich sie geschrieben habe.
Genau, und ich glaube, wir hatten schon mal gesagt, dass wir diesen Artikel vorgestellt haben, für alle, die das jetzt vorhaben, irgendwie ein Tag zu verwenden, unbedingt diesen Artikel lesen.
Definitiv. Dann ist jetzt ja der neue Suchanalysebericht da für alle.
Endlich.
Endlich, genau. Genau, endlich. Unser allerliebster Stefan Walcher hat sich ja dann auf On-Page, irgendwie ist er da jetzt mittlerweile, glaube ich, Haus- und Hof-Redaktionsmensch-Mitarbeiter geworden. Ach, Markus, ihr habt bei euch definitiv zu wenig zu tun, wie ich das hier sehe. Genau. Da ist halt hat er sich sehr, sehr lang mit auseinandergesetzt, was man jetzt alles Schönes machen kann. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss halt, um an so Sachen ranzukommen wie früher, welche Keywords gehen dann zu einer URL, muss man erst die URL filtern und dann wieder auf Suchanfragen klicken. Aber wenn man es mal raus hat, ist es wirklich sehr schön. Er hat aber auch gleich eines der absolut größten Negativ-Themen mit auf das Tableau gebracht, mit was ich schon fast befürchtet habe. Die Downloads sind massiv eingeschränkt. Man kriegt schlicht und ergreifend nur noch 100 Suchbegriffe runtergeladen, 1000, was definitiv wesentlich weniger ist als vorher. Und das ist natürlich ein massiver Nachteil. Vor allem, weil mir persönlich die Vorteile des neuen Tools gar nichts bringen, weil wir da die Sachen immer runterladen und durch unsere hier Power Query Mega Analyse-Kram durchjagen. Ich schon diese Insights und noch viel mehr alle in Excel sauber abgebildet hatte, in sozusagen Realtime, weil wir die immer relativ zeitnah dumpen. Aber jetzt gehen halt, wenn die Dumps nicht mehr gehen, ist es halt richtig, richtig ärgerlich. Es gibt wohl irgendwie so einen Hinweis, dass sie irgendwann mal ihre API dafür haben wollen, aber das sagen die jetzt auch schon seit mehreren Dekaden. Das ist leider auch noch nicht passiert. Also damit muss ich sagen, wir haben ja noch 3 Monate den alten und wenn die bis dahin nicht nachgezogen haben, ist das eher ein Rückschritt für alle, die intensiv mit den Webmaster-Tools arbeiten, ein Fortschritt für die Leute, die gerne in einem Interface selber ranklicken und damit leben können, dass sie mit 3 Monaten Daten zufrieden sind, was dann doch eher die Hobbyfraktion sein sollte, dürfte.
Absolut. Also ich finde das, also diese neue Suchanalyse finde ich für so eine Ad-Hoc-Analyse wirklich richtig gut. Wenn man schauen will, was ist hier letzte Woche passiert oder was ist denn heute gerade aktuell, warum ist das so? Finde ich das wirklich klasse, was der Google einem auch an die Hand gibt und zur Verfügung stellt. Aber wie gesagt, in Zeiten der Datensammelwut auch, die für uns das ist ja auch nicht ganz unwichtig ist, sind 1000 Keywords für die meisten Portale wirklich echt dünn.
Genau, ich meine, er sagt ja zu Recht, man muss halt dann noch mehr verifizieren. Also wir gehen ja eh schon immer, wir verifizieren ja in der Regel eh schon immer dieses erste Verzeichnis, also die erste Verzeichnisebene komplett nochmal gesondert durch. Dann müsste man halt noch eine Ebene tiefer gehen, damit man mit noch mehr kriegt. Nur das Ganze sieht dann natürlich im Konto bedingt unschön aus.
Bedingt unschön und manchmal hat man einfach solche großen Portale, ja, da geht's gar nicht. Da fällt man die Ordner wieder weg, dann kommt neue hinzu, um da wirklich dran zu bleiben, brauchst du fast Praktikanten, der den ganzen Tag deine Google Webmaster-Tools pflegt.
Ah, du meinst, da hat Verdi was dran gedreht? Kann natürlich sein.
Kann sein.
Genau. Und die Kollegen von Seokratie, das passt dazu ganz gut, haben einen schönen Artikel geschrieben, wie man denn prüfen kann, ob es eine Änderung im Title und Description, wie die sich auf die CTR und Ranking auswirkt. Und hatten im Test gleich das Problem, dass Google die Methode, also das Interface umgeändert hat und haben dann gleich nochmal festgestellt, wie gesagt, auch das wird verlinkt, weil ihr Vorgehen dort ist sehr, sehr, sehr ordentlich und gut beschrieben. Aber die haben gleich festgestellt, dass es natürlich jetzt nicht mehr das gibt, du hast gerankt mit 300 Impressions auf Position 1, 5000 Impressions auf Position 2, wie es ja früher angezeigt worden ist, sondern du kriegst nur noch das durchschnittliche Position. Und nicht mehr die Aufteilung, wie viele Impressions pro Position genau da waren. Die Daten sind auch nicht mehr da. Und da haben sie auch gleich mal nachgezeigt, was für ein Problem sich dabei bei der Auswertung dabei ergibt. Also da sieht man wieder, wenn man hardcore professionell arbeitet, gehen einem doch ein paar Sachen verloren, die man leider nicht ersetzen kann. In der Hinsicht, falls irgendeiner von Google hier zuhört, zieht den Scheiß nach, den ihr weggeschmissen habt. Es macht einfach keinen Sinn, Funktionen rauszunehmen, wenn man was neu macht. Macht einfach mehr, so wie ihr es gemacht habt, und die alten Sachen mit rein. Das ist ja nicht so schwer.
Genau. Und also witzig ist auch, auch halt richtig natürlich, dass in beiden Artikeln schreiben die Autoren drunter, also eine Art, das alte Tool ist nur 3 Monate da, also bis dahin gerettet, was ihr könnt an Daten. Das schreibt der Stefan und der Felix von der Sokratie immer noch.
Genau. Und aber wie gesagt, unabhängig von dem ganzen Thema, allein der Artikel über Title und Description Änderungen und Nachmessen, super schön geschrieben. Unbedingt auch jenseits von dem anderen Thema lesen, weil so muss man es machen. Genau. Dann, wir haben jetzt als Beispiel einmal hier mal in Martin genommen, im Missfeld, weil Ils wohl ein bisschen härter im negativen Sinne getroffen wird, hat. Aber es gab ja wir haben kein Update gemacht, wir haben nur unseren Core-Algorithmus geändert, Google-Statement. Was uns ja allen aufgefallen ist, und da ist doch einiges in Bewegung, wie gesagt. Martin zeigt hier sehr schön, wie es bei ihm eher sich nach unten bewegt hat bei seiner Brillenseite. Dann hoffen wir mal, dass Google sie bald wieder besser sieht. Und ansonsten, ich meine, wir haben es ja auch jetzt die Woche gesehen bei René, bei euch. Sah aber auch natürlich bei den Kollegen von Searchmetrics genauso aus. Egal, welche Domain man sich angeschaut hat, bei sehr vielen waren die Änderungen doch stark im zweistelligen Bereich, wo wir ja normalerweise eher im einstelligen Bereich sich rumdümpeln.
Genau, also man kann in der ersten Einschätzung davon ausgehen, dass Google da scheinbar etwas Größeres einfach mal sozusagen über Nacht einfach umgeswitcht hat. Im Wortlaut haben sie auch wirklich gesagt, ja, wir haben einiges am Core-Algo verändert. Das sind halt Dinge, die geheim sind und die wir nicht kommunizieren. Immerhin gestehen sie ein, dass sie was verändert haben. Was jetzt genau passiert ist, muss man im Detail wirklich analysieren. Hier ist es jetzt auch schwer, irgendeine Korrelation oder einen kausalen Zusammenhang darzustellen. Was man vielleicht pauschal sagen kann, dass es meistens immer nur die Top-10-Ergebnisse, also die erste Suchergebnisseite massiv umgekrempelt wurde, zumindest laut den Daten her, wenn man sich mal die ein paar große Domains anschaut, die verloren haben. Ich weiß nicht, inwieweit habt ihr mal ein paar Domains hinsichtlich dessen durchleuchtet?
Oh, ich habe auch viele Änderungen auf Seite 2 und 3 gesehen.
Okay.
Auch gerade bei euch. Ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich mag, warte mal, muss ich mal gucken, wie das jetzt, wo der genau ist, bevor ich den Menüpunkt richtig benenne. Sonst kann das hier keiner nachvollziehen. Och, und mein Passwort habe ich nicht da. So ein Mist aber auch. Jetzt habe ich es mir hier drüben hingelegt. Also ich Ich nutze bei euch eigentlich lieber diesen, mir den Sichtbarkeitsindex anzuschauen. Ich glaube, wenn ich bei SEO den ersten Punkt nehme, sehe ich ja die URLs in den Top 100 und Top 10 als Grafik und die genau. Keywords in Top 100 und Top 10.
Ja.
Da ist halt weniger Volatilität drin.
Ja.
Das heißt, da sieht man auch, wenn man beständig arbeitet, hat man ja oft so, dass der Index, der geht ein bisschen hoch, bisschen runter, bisschen hoch, bisschen runter. Und wenn ja. du irgendwann dann mal da anfängst, ein Ideal auszupacken, wie Hans dann immer irgendwie macht, kannst du da irgendwelche Kanäle malen. Du kannst aber auch einfach den anderen Report aufholen, der ist, da siehst du dann halt, ist die Anzahl der Keywords oder Anzahl der URLs in den Top 10 oder Top 100 nimmt beständig zu, auch wenn der Sichtbarkeitsindex eher so flatternd nach oben geht.
Mhm.
Da hat man doch relativ stark gesehen, dass es bei Leuten auch gerade bei den URLs in den Top 100 massive Anstiege oder massive Abfälle gab.
Okay, da, das ist wieder schön zu sehen, dass man eben nicht eindeutig sieht, an welcher Stellschraube jetzt in welcher Form gedreht wurde. Muss man weiter im Auge behalten.
Genau, und da wir jetzt immer bei unseren Kunden plus Konkurrenten machen, ist da immer zu sehen, dass es in der Regel immer bei so zwei Drittel nach oben ging und ein Drittel ist davon noch stärker gefallen. Warum kann man jetzt natürlich nicht feststellen, weil jetzt, wenn man sich Seiten anschaut, kann man jetzt erstmal keinen tieferen Grund feststellen dafür. Man sieht das dann immer pro Industrie oder so etwas, wenn man so durchgeht, dass ein Teil relativ gut gestiegen ist und ein kleinerer Teil dafür massiver runtergegangen ist. Fehler konnte man auf den Seiten jetzt nicht feststellen. Also wie gesagt, Begründung, warum das so ist, keine Ahnung. Die hochgegangen sind, hat definitiv in der Regel etwas mehr Content auf ihren Seiten, aber auch nicht in allen Fällen. Also wie man schon gesagt hat, es ist im Moment noch sehr nebulös.
Dagegen spricht halt wieder Martins Ergebnisse oder Martins Seiten so gesehen. Er hat ja wirklich sehr, sehr viel Content, redaktionell, ratgebertechnisch und so weiter und so fort. Informativ sozusagen. Die sind ja alle praktisch wirklich um 10%, 20%, 30% nach unten gegangen.
Ja, das hat mich auch extrem überrascht. Also, weil das passt halt gar nicht zu dem, was wir gesehen haben. Und das ist für mich auch immer, ich meine, an der Hochschule zeige ich seine Seiten auch mal ganz gerne, weil das so richtig schöne Musterbeispiele ist, wie man so etwas ordentlich aufsetzen kann, weil er ja halt auch eben keine Textwüsten hat, sondern immer alles, weil er es halt auch kann, schön ordentlich bebildert und alles.
Mhm.
Das hat mich dann auch ganz schön erschreckt, dass er da auf der Verliererseite war, weil ich habe schon gedacht, ich hätte es verstanden und dann kam das.
Genau, ich denke mal, wir müssen einfach mal die nächsten 2-3 Wochen abwarten, ob Google da jetzt nochmal feinjustiert oder ob das jetzt erstmal Status Quo ist und die sammeln jetzt erstmal 4, 6, 8 Wochen weiter Daten und justieren dann nach. Aber wie du sagst, noch sehr nebulös die ganze Geschichte.
Martin, schreibt er was auch darüber, dass der Traffic stark zurückgeht oder schreibt er nur über die Sichtbarkeit?
Nee, der sagt, es hat eben auch den Traffic getroffen. Das kannst du auch relativ schön sehen, wenn du dir, wie gesagt, wieder diesen anderen schönen Report anschaust, dass auch wirklich ziemlich viele Keywords in den Top 10 auch mit runtergegangen sind. Und das ist dann natürlich dann sofort zu merken in dem Fall.
Genau, das hatte ich mir halt bei diesem Beispiel, du meinst, angeschaut, nur die Ranking-Verteilung und danach prozentualen absoluten, da war es halt nur Seite 1 und da hat Martin dann auch moniert, ja, Traffic ist zurückgegangen, natürlich dann auch die Einnahmen spürbar ein bisschen zurückgegangen und das wollen wir natürlich alle nicht.
Vor allem für Martin nicht.
Natürlich nicht.
Auf der anderen Seite sehe ich auch, also Domains, die ich betreue, die haben auch knapp ein Drittel Sichtbarkeit verloren, aber das ist alles auf den also eher halt hinteren Plätzen passiert mit dem Traffic, sieht man gar nichts. Das ist auch sehr, sehr spannend.
Okay.
Also es hat schon die ganze Breite der Seiten erwischt. Bei ihm hat es halt viel, ich meine, seine Seite war halt auch wirklich sehr gut optimiert. Er hat halt auch viel auf der ersten Seite gehabt.
Mhm.
Bei unserem Standardkunden, die ja noch so mitten in der Optimierungsphase sind, ist es eher so durchwachsen. Dann hat es halt auch, und bei Konkurrenten auch, weil es ja große Seiten dauert immer alles ewig. Und dann passieren noch 15 andere Sachen zwischendrin. Da hat sich dann auch besser verteilt. Aber wenn du natürlich gut optimiert bist und, wie es gehört, sauber das meist auf der Seite 1 hast und dann sauber sehr schön nach hinten abflachend, dann erwischt sich natürlich auch stark.
Ja, und was ich da auch sehr interessant beziehungsweise auch schade fand, es hat auch teilweise wirklich Seiten getroffen, die seit Wochen oder Monaten in einem schönen Aufwärtstrend praktisch im Sichtbarkeitsindex sind, also die Woche für Woche Ranking-Positionen gewonnen haben oder zu mehr Keywordern ranken, dass die dann von heute auf morgen 30% verlieren, das spricht schon für eine große Nummer oder Stellschraube, die der Google scheinbar umgelegt hat.
Absolut. Definitiv. Also das ist jetzt echt mal zu beobachten, was da passiert. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und gucken halt mal bei Zeitbuße. Ich meine, die machen es ja sowieso. Und wenn wir dazu mehr zu berichten haben, weil unsere Daten einfach mehr hergeben, werden wir dazu was lesen. Auf jeden Fall wahrscheinlich am ersten bei euch, René.
Ich hoffe doch so. Ich gehe davon aus.
Genau. Zumindest wird sich ja massiv dann beim nächsten Indexwatch beschäftigen.
Ja, wahrscheinlich, oder? Ich verweise einfach auf die pauschale Aussage, dass Google was geändert hat und man weiß es halt nicht. Aber wie gesagt, für Beispiele bin ich da immer offen, so gesagt. Wer da massiv gelitten hat oder sowas, kann sich einfach mal mit Domain melden und sagen, was er halt gemacht hat oder was er halt nicht gemacht hat. Vielleicht können wir da gemeinsam irgendwie was rauskristallisieren oder rausarbeiten, dass wir alle ein bisschen schlauer davon werden.
Genau. So, jetzt gehen wir mal raus aus dem Nebel und hin zu was anderem. Auf SEO.at gab es einen netten Hinweis darauf, auf eine US-Mobile-SERP, wo die Nutzer gefragt werden, ob sie denn mit dem Suchergebnis irgendwie zufrieden sind und können da so lustige Smileys anklicken. Ich habe es jetzt in Deutschland noch nicht gesehen, aber spannend, was Google sich denn dabei wieder denkt. Ist die Frage, hat einer von euch schon mal in Deutsch gesehen?
Nee, ich glaube doch, es ist auch gerade wieder so eine US-amerikanische Geschichte.
Ja. Ja, zumindest mal geht doch auch ein nicht gerade unerheblicher Teil des Green Estates dafür drauf, also wird es auch nicht ewig da sein. Aber mal spannend zu sehen, was sie da wieder vorhaben, nachdem sie jetzt ja ihren Mobile-Kram ausgerollt haben. Vielleicht erstmal fragen, ob es denn gut war.
Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Test in den USA und noch kleiner nur bei Rand Fishkin auf dem Handy.
Wahrscheinlich.
Genau. Rand, wie toll findest du unsere Mobile-Ergebnisse? Genau. Und last but not least von Internetkapitän, also in dem Fall natürlich auch persönlich von Markus Höfner, ein sehr schönes Video aus seinem YouTube-Kanal eingebunden zum Thema PDF-Dateien in Suchmaschinen, wo er mal sehr schön in 6 Minuten darauf eingeht, welche Probleme macht das Ganze? Punkt 1, Nutzer kann auf PDF nichts machen. 2, ich sehe es nicht, weil es schlägt halt in Webanalyse nicht auf. 3, ich kann es schwer vermarkten, also irgendwie meistens eher suboptimal. Und wie man dann das ganze Problem so los wird, dass die Rankings, die durchaus spannend sein können, trotzdem erhalten bleiben, ist wirklich das, was man machen sollte, was wir an der Stelle auch empfehlen. Und in 6 Minuten, wie immer, sehr ruhig und kompetent von Markus an der Stelle vorgetragen, einfach mal anschauen, wenn ihr die Probleme habt. Genau. Ich glaube, mehr ist zu dem Video jetzt auch nicht zu sagen. Dann können wir eigentlich nach einer halben Stunde schon zum Fokusthema kommen. Waren wir heute richtig schnell gewesen. Was so eine Woche weniger News ausmacht. Wir haben uns da schon eine Stunde festgebissen dran. Also, Mobile Get-On. Bevor ich die lustige Frage aus Facebook, die ich mir da gerade nochmal schnell rausgeschrieben habe, die ich am Ende zur Diskussion stellen möchte, kurz, gehen wir doch mal rein, René, was ihr da Schönes raus habt. Ich glaube, Johannes hat ja auch dazu was geblockt zum Thema erste Erkenntnisse.
Genau, das findet man halt auf sistrix.de im Blog. Und die erste Erkenntnis sozusagen ist erstmal, um alle zu beruhigen, dass es keine Abstrafungen seitens Google gibt, wenn eine Seite praktisch nicht mobilfreundlich ist, also man keine für Mobilgeräte optimierte Version seiner Seite oder Inhalte anbietet, so gesehen. Also es ist auch dann praktisch kein Web-Spam-Update, so gesehen, um irgendwen zu bestrafen, sondern es sind einfach die Seiten, die mobil optimiert sind, die erhalten halt einen kleinen Ranking-Boost, der ist zwar noch nicht ganz nachweisbar, aber den sollen sie erhalten und das hat dann natürlich führt dazu, dass dann diejenigen, die halt nicht mobil optimiert sind, dann halt eben ein bisschen an Sichtbarkeit beziehungsweise den Rankings verlieren würden.
So, und die anderen natürlich besser dastehen.
Ja, natürlich. Das ist dann das klassische Prinzip. Wenn jemand auf der ersten Suchergebnisseite besser rankt, muss halt irgendwer schlechter ranken. Google hat halt nur diese 10 Plätze auf einer Ergebnisseite und die will Google dann auch befüllen, so gesehen.
Genau, aber Google hat nicht, und das haben wir ja gerade ja auch lustige Statements von Gott und der Welt, auch außerhalb der SEO-Szene, weil ist ja schon ein Thema, was er bis in die Tagespresse geschafft hat.
Ja, unglaublich und auch unglaublich, mit welchen teilweise Fehlinformationen es geschafft hat. Also erstmal wurde natürlich der Begriff Mobile-Gaddon sozusagen fast schon SEO-Unwort des Jahres, würde ich mal meinen, tituliert. Und genau, was das halt oft in der Berichterstattung sowohl bei kleinen Medienzeitschriften als auch teilweise bei großen falsch dargestellt ist, dass Google mit diesem Update wirklich pauschal Webseiten abstraft, die einfach keine mobilgerechte Version ihrer Webseite anbieten. Und dem ist de facto natürlich nicht so.
Genau, und sie sagen auch nicht, du musst responsive sein, weil du kannst ja wählen, wie du deine Mobile-Verträglichkeit hinstellst. Da gibt es ja grundverschiedene Möglichkeiten.
Vollkommen richtig. Google bietet da praktisch zwei Möglichkeiten an. Google empfiehlt natürlich, Responsive Design einzusetzen, also so, dass die Webseite automatisch auf alle Endgeräte, auf alle Geräteklassen und Displaygrößen skaliert. Google sagt aber auch, wir sind super oder gehen super d'accord damit, wenn du halt eine eigenständige Seite, das kann eine ganze Domain sein oder es kann eine Subdomain sein, bereitstellst, auf denen dann für Mobilgeräte optimierte HTML-Dateien zur Verfügung stehen.
Die dritte Möglichkeit natürlich, die auch noch von Google unterstützt wird, ist das Thema Dynamic Serving.
Genau, das natürlich wäre die dritte.
Exakt, und alle drei sind für...
immer mittlerweile die schlechteste.
Genau. Und ansonsten, was natürlich auch ganz wichtig ist, es betrifft nicht die Domain, sondern es betrifft jede einzelne Seite. Also ich kann halt einfach einen Teil von mir mobile machen, der mir wichtig ist, wie ihr es jetzt hier an dem Beispiel von Xing auch gezeigt habt. Mhm. Um Sachen, die mir eher weniger wichtig sind und sage, okay, die habe ich dann vielleicht noch nicht umgezogen, weil es einfach nicht lohnt für mich aus irgendwelchen Sachen, dann wird auch nur der Teil weniger gut gerankt im mobilen Index, bei der mobilen Abfrage ist ja der gleiche Index, der nicht optimiert ist. Also das heißt, man muss nicht die ganze Seite umstellen, man kann sich erstmal auf das Wesentliche konzentrieren, wenn man es noch nicht gemacht hat.
Genau, vollkommen richtig. Das ist praktisch ein Algorithmus, der per URL-Basis funktioniert, wie du richtig sagst. Google muss natürlich dann immer, um die neue, sage ich jetzt mal, Mobilfreundlichkeit einer Seite zu erkennen, die Seite neu crawlen, neu verarbeiten und neu indexieren. Und dann erkennt aber Google, okay, jetzt ist diese Seite responsive, sage ich jetzt mal, oder hat ein Äquivalent, ein mobil optimiertes Äquivalent auf einer Subdomain M-Punkt und so weiter und so fort. Das nehme ich jetzt praktisch als Attribut mit in den einen großen Index auf. Wie du richtig sagst, es gibt halt nur den einen Google-Index, wo dann für die Keywords und das Ergebnis mehrere Attribute festgehalten werden und spiele dann bei mobilen Suchanfragen die mobile Version aus.
Genau. Und es gibt ja dann bei euch auch diesen schönen Artikel unter Fragsistrix Mobile Friendly Ranking Factor Update.
Mhm, genau.
Der auch nochmal versucht, das Ganze ein bisschen aufzuräumen. Erstmal mit dem, warum das Google eigentlich macht. Was mich ja auch schon, ich habe ja ein Interview dazu in der Horizont gegeben, wo das auch die Frage war, wo dann ja auch die Frage zurückkam, ja, wenn ich jetzt aber kein Geld habe, ist es ja irgendwie unfair, dass Google, nur weil ich wenig Ressourcen habe, mich dann schlechter behandelt als vorher. Mhm. Und ich habe auch meinte, ja, aber wenn der Nutzer mit der Seite nichts anfangen kann, weil die blöd aussieht auf seinem Gerät, dann schimpft er ja auf Google und nicht auf den Seitenbetreiber.
Genau.
Weil die eben das Ding gefunden haben.
Der würde auch im Zweifel gar nicht kaufen können oder was auch immer, Lead veranstalten, was auch immer der auf der Seite machen soll. Also selbst wenn er per Direct Type direkt auf die Seite des Anbieters kommt und die ist halt nicht benutzbar, dann hat er einfach davon nichts. Und eigentlich gilt es hier auch dann zu verstehen, dass Google einen ja nicht aktiv benachteiligt, sondern das heißt einfach, ein Wettbewerber hat investiert, zum Beispiel in die Mobilfreundlichkeit, und Google wägt jetzt ab, welche von den beiden Seiten, die vom Anbieter oder die mobil optimiert ist, ist das beste Ergebnis für den Nutzer, so gesehen. Und da sollte die Antwort eigentlich klar sein, dass Google dann die mobilfreundliche Version ausspielt und die dann so in Googles Worten einen Ranking-Boost erhält.
Genau. Und was er ja auch noch ganz schön beschrieben hat, es gibt halt schlicht und ergreifend keinen Mobile Index, was ja Google auch immer und immer wieder sagt, jetzt sagen wir haben einen zentralen Index, aber verschiedene Arten von Ranking-Algorithmen, die auf diesen einen Index eben zugreifen.
Genau.
Und das betrifft jetzt nicht nur Mobile, es betrifft auch viele andere Sachen, wie Personalisierung, wo ich ja nochmal meine eigenen Faktoren mit drin habe, etc. pp. Kontextuelle Themen, die mit reinspielen. Also man kann ja schon fast sagen, es gibt halt viele Ranking-Algorithmen, die sich mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden. Bei Mobile natürlich jetzt relativ stark von dem Desktop.
Genau.
Und aber nicht mal die Sache wie früher, ich muss da irgendwie meine WAP-fähigen Seiten in irgendeinen Mobile-Index reinknuddeln. Die Zeiten sind halt schon lange rum.
Genau, in der Regel sollte man sich auch immer überlegen, macht das Sinn, beziehungsweise habe ich überhaupt mobilen Traffic und wenn ja, was will dieser mobile Traffic überhaupt machen? Wie du auch richtig sagst, wenn man ein kleines Budget hat, kann man sich ja selber überlegen, dass man nicht den ganzen Bestellprozess mobil optimiert, ne? Wenn irgendwie Leute mobil kein Boot oder Flugzeug kaufen wollen, sage ich jetzt mal, oder ein BMW konfigurieren wollen in der Ausstattung, dass ich dann halt nur die Unternehmensseiten und die informativen Seiten entsprechend für die Nutzer aufbereite.
Genau, wobei das ja eh ein Riesenproblem ist, das ist ja sehr, sehr spannend, dass du dann zwar eine mobil optimierte Seite hast, was ja relativ häufig ist, und dann gehst du in den Bestellprozess rein und dann hast du da ein kaum zu bedienendes Irgendetwas.
Gut, das ist aber irgendwo dann auch wieder ein ganz, ganz anderes Problem, die ja viele Webseiten haben, wo man, glaube ich, so einen eigenen Podcast draus machen kann, aber vollkommen richtig.
Genau, aber ich glaube, die Warenkorb-Optimierung ist im Mobile halt nochmal, also ist sowieso ein sehr wichtiges Thema, aber da wird es extrem wichtig, weil jedes scheiß Feld, was man ausfüllen muss mit dieser blöden Kack der Tastatur, ist halt pain in the ass. Also ich glaube, da sollte man sich wirklich intensivst mit auseinandersetzen, wenn man da was hat.
Oder man bietet einfach für bestehende Customer, wie es Amazon macht, halt die One-Click-Buy-Lösung an, dass man auch mal versehentlich irgendwie eine Xbox kaufen kann, nur wenn man auf der mobilen Version surft. Alles möglich, alles schon passiert. Kann man machen, ist halt immer die Frage, wie zuträglich ist das?
Ruckzuck kommt die Post und du hast 5 Xbox.
Interessant, bei dieser Mobile-Geschichte fand ich aber zumindest laut Aussage von Gary Illes, auch auf der SMX Sydney jetzt gerade, der Herr ist Webmaster Trends Analyst, der meinte, dass Brands von diesem Mobile-Update teilweise aktiv geschützt wurden. Und er brachte als Beispiel an, selbst wenn Amazon jetzt nicht mobilfreundlich wäre, würden die Landingpages, sprich Produkte von Amazon, trotzdem auf Mobilgeräten sehr gut rankend dargestellt werden. Das ist natürlich jetzt Raum für Interpretationen und natürlich auch für Aussagen wie, das ist jetzt aber blöd und warum machen die das, was sollen denn das und so weiter und so fort. Finde ich aber mal eine interessante Sache.
Gibt es jetzt für Brand Anfragen oder für alle Suchanfragen?
Das ist halt die Frage, da wurde er nicht wirklich konkretisiert. Er sprach jetzt von den Brands, also von den Marken. Und wenn wir jetzt einfach pauschal sagen, würde ich die Marke als die Domain auch verstehen. Also Amazon.de, Amazon.com ist halt die Brand. Und damit würde ich jetzt die gesamte Website einstufen.
Ja, aber auch das passt wieder dazu, wenn du ein gutes Produkt baust. Also das ist natürlich zu Markenanfragen. Und das ist jetzt auch wirklich dann sehr weitläufig. Also jeder, der halbwegs als Marke erkannt wird, muss dann auch nicht wahnsinnig groß sein. Also schlicht und ergreifend, wenn ich eine Navigational Search mache, weil ich zu irgendeiner Startseite will und die wird nicht gefunden, dann wird der Nutzer natürlich auch ziemlich pain in the ass sein. Also könnt einfach sagen, dass vielleicht navigationsorientiert erkannte Suchanfragen schlicht und ergreifend davon ausgeschlossen sind. So könnte man es interpretieren und es würde definitiv Sinn machen. Weil ich weiß ja dann auch wahrscheinlich, was ich zu erwarten habe auf der Seite, wenn sie nicht optimiert ist.
Genau, weil ich die Seite kenne und ich weiß, dass die halt auf meinem Smartphone immer nicht so gut aussieht oder eigentlich also unbedienbar ist und ich suche trotzdem danach mobil.
Genau. Und natürlich ganz wichtig, responsive heißt nicht, dass man mobile-friendly ist. Da kann man auch vieles falsch machen.
Genau, vollkommen richtig.
Genau. Allein schon falsche Viewports definiert und schon ist die ganze Sache wieder im Eimer.
Genau, oder selbst wenn man da, sag ich mal, Bootstrap ist ja ein kostenloses Framework, da sind alle Viewports richtig formatiert. Wenn man sich das nimmt, hat man die halbe Miete, aber wie gesagt auch nur die halbe. Wenn man dann einfach mal das JavaScript-Verzeichnis, CSS oder Bilddateien, den ganzen Ordner per Robots.txt sperrt, dann ist man wieder nicht drum mobilfreundlich, weil Google halt die ganzen Daten erstmal verarbeiten muss, um die Seite, wie gesagt, als mobilfreundlich zu erkennen und einstufen zu können. Das heißt, Google gibt auch selber einen ganz klaren Leitfaden raus. Der Gag dabei, dieser Leitfaden wurde sogar schon Mitte 2013, also vor 2 Jahren, vor knapp anderthalb, 2 Jahren, seitens Google rausgegeben. Und der umfasst eigentlich nur 7 Punkte, unter anderem einfach nicht JavaScript, CSS und Bilddateien blockieren, was erstaunlich viele Leute machen, weil das irgendwie so eine Angewohnheit irgendwie fast schon aus den 2000er Jahren ist, einfach mal alles, was nicht HTML und PHP ist oder was in anderen Ordner liegt als im Root, irgendwie zu disallowen, also in der Robots.txt sozusagen.
Stimmt, Klassiker, da hast du absolut recht. Und ansonsten helfen natürlich die Webmaster-Tools weiter, weil die ja auch umfangreiche Hinweise geben, wo was nicht stimmt.
Genau, die geben dann natürlich detailliert Auskunft, die nehmen wirklich auch diesen Leitfaden an und sagen, pass auf, du blockierst hier Inhalte oder du hast nicht abrufbare Inhalte oder du hast eine fehlerhafte Weiterleitung oder du hast halt für mobile Seiten keinen korrekten 404-Fehler, ne? Das verwirrt Leute auch, wenn die dann, wenn auf den Suchergebnisseiten steht, ja, pass auf, du kommst hier mit einem Deep Link direkt zu dem Artikel, landest dann aber auf der Startseite des mobilen Internetauftritts, sogenannter mobiler Soft 404-Fehler, ist natürlich für den Nutzer auch nicht cool und sowas erkennt Google auch schon und das sollte man dann auch tunlichst vermeiden.
Definitiv, wobei natürlich die Startseite am besten vermarktet ist.
Ja, stimmt. Ich sehe aber auch viele Webseiten, die schießen sich da irgendwie ins eigene Knie. Zum Beispiel die Webseite des Bundestages, also bundestag.de, die fragt mich, wenn ich mit meinem Mobilgerät auf die Webseite direkt per Direct Type draufgehe, ob ich denn mit so einem Pop-up-Overlay, ob ich denn auf die mobile Version m.bundestag.de gehen möchte. Sport1.de macht das noch ganz interessanter. Die schicken mich direkt auf die Desktop-Seite auf meinem Mobilgerät und fügen dann ganz, ganz, ganz oben ein kleines Pop-up-Overlay hinzu nach dem Motto, übrigens, wir haben auch eine mobiloptimierte Seite. Falls sie dich interessiert, dann klick doch hier hin, dann führen wir dich dahin. Das ist natürlich auch gar nicht zu erkennen, weil die gesamte Desktop-Seite rendert hier auf meinem 4,3, 4,7 Zoll Smartphone. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Interessant an dieser Stelle ist allerdings, dass Google gesagt, so soll man es nicht machen. Allerdings haben diese Webseiten jetzt in den mobilen Rankings auch aufgrund dieser Fehlstellung, nenne ich es jetzt mal, oder Fehlkonfiguration, noch nicht an Rankings oder Sichtbarkeit verloren.
Das heißt, ja, ich sehe es gerade, habe es mir gerade aufgerufen.
Genau.
Also Bundestag ist leicht schlechter im Mobile und Sport1 ist leicht besser im Mobile.
Gut, aber wie gesagt, das
keine Signifikanz. Also ist nicht so, das ist
heißt wie bei wieder denen. Nix. Und da ist halt dann die Frage, ob Google jetzt erstmal das sagt, pass auf, das ist State of the Art, so soll es sein und jetzt nach und nach hier weitere Updates ausspielt. Wobei der Gag dabei ist, auch wieder auf der SMX Sydney, die hat derzeit sehr, sehr viele interessante Quellen rausgegeben, hieß es auch wieder, dass wir in Zukunft mit sogenannten Mobile Updates, also mit Updates oder Data Refreshers für diesen Algo, beziehungsweise Updates in der Form für diesen Algo rechnen müssen. Und da kann es dann eben sein, dass Google dann nach und nach all diese falschen Konfigurationen dann doch in irgendeiner Form ahndet. Beziehungsweise nicht ahndet, sondern einfach sieht, okay, wenn es 9 Seiten gibt, die es besser machen als die 10. Seite, dann haben die 9 halt einen Boost und eine andere, die auf der 2. Suchergebnisseite was besser macht, die kommt dann anstelle der falsch konfigurierten auch auf die 1. Suchergebnisseite.
Genau. Trotzdem habt ihr irgendjemanden festgestellt, der so richtig gut profitiert hat im Mobile-Bereich?
Das ist jetzt immer so die Frage. Man kann jetzt sagen, die Huffington Post hat richtig gut profitiert, wobei das ist wäre so eine halb falsche, halb wahre Aussage. Die haben halt einfach die ganze Geschichte umgezogen. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut, wer hat zum Stichtag des Mobile-Updates drastisch verloren oder drastisch gewonnen, findet man halt die Huffington Post und die HuffPost. Also als Verlierer Huffington Post und als Gewinner HuffPost. Und da kann man jetzt sagen, Google hat hier irgendwie abgestraft. Das macht Google ja in der Form gar nicht bei diesem Update. Hier war es einfach so, die haben sich da aktiv scheinbar entschieden, pass auf, wir möchten alle mobilen Nutzer nicht auf die Huffington Post Domain schicken, sondern auf die Domain HuffPost, haben praktisch die Domain HuffPost als ihre mobil optimierte Webseite deklariert. Das ist auch Google legitim, das erkennt der Googlebot. Und praktisch in dem Sinne werden dann auch die mobilen Rankings einfach von der einen Domain auf die andere übertragen, so gesehen.
Macht Sinn.
Auf jeden Fall, es macht halt nur Sinn. Aber hier auch wieder, da kann man da nicht pauschal sagen, dass Google hier groß Gewinner rausholt oder, ich sag jetzt mal, irgendwen gar aktiv abstraft. Wobei es gibt natürlich auch Gewinner, ganz viele redaktionelle Geschichten, zum Beispiel Fokus und so weiter und so fort, haben leicht zugelegt, zumindest laut den aktuellen Daten. Wobei bei Fokus.de wundert mich persönlich, zumindest ich auf meinem Smartphone bekomme beim allerersten Aufruf von Fokus.de auch ein wirklich fieses Pop-up-Overlay, was sagt, pass auf, du bist hier, wir haben eine mobile Version, möchtest du da hingehen? Wenn ich dann sage, ja, komme ich auf die mobile Version von Fokus.de und dann sagen sie nochmal, hey, pass auf, wir haben sogar eine App, eine Android-App, willst du die nicht runterladen? Und das ist doppelt witzig, weil ich benutze ein Windows-Phone. Das heißt, ich kann mit der App noch nicht mal was anfangen. Genau. Das widerspricht sich auch wiederum. Also laut Daten, klar, haben sie gewonnen, aber das zeigt wahrscheinlich auch wieder, dass Google hier noch nicht ganz hart oder ganz scharf die eigenen Vorgaben gewichtet, so gesehen. Weil ich glaube schon, dass sie das in irgendeiner Form erkennen könnten oder erkennen sollten.
Ich glaube auch, dass sie noch die von den großen Playern, die Leute, die haben da wirklich noch extrem Nachholbedarf. Für viele ist diese Sache mit dem Mobile, dem App und Desktop und der ganze Zusammenhang immer noch Neuland, muss man wirklich sagen. Und wenn ich mit meinem Smartphone auf eine Seite komme, werde korrekt auf die mobile Version schon umgeleitet, dann kommt noch ein Pop-up, das sagt, das ist die mobile Version, möchtest du da bleiben? Ich bin mit dem Smartphone drauf. Das ist auch einfach nur nervig.
Also das, wenn man jetzt gutmütig ist, sagt man, das ist auch die harmlose Geschichte dabei. Es gibt auch Webseiten, wenn man sie mobil aus den Suchergebnissen aufruft, Google zeigt noch den mobilen Treffer an, also suggeriert dem Nutzer, pass auf, du landest hier für dein Gerät optimiert auf einer Seite. Dann sagt die Seite aber, pass auf, ich kann dir den Inhalt nicht ausspielen, aber wir haben eine sehr, sehr coole App. Das heißt, du musst die App runterladen, um die mobilen Inhalte der Webseite konsumieren zu können. Und das ist praktisch auch so ein Ding, das Google sagt, das geht gar nicht. Es werden, glaube ich, App-Download-Interstitials genannt. Das heißt, den Nutzer dazu zwingen, eine App runterzuladen, um die mobilen Inhalte zu konsumieren. Die Seite rankt aber nach wie vor auch, oder viele dieser Webseiten ranken nach wie vor auch noch. Ui.
Genau. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch so ein paar Seiten. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal euch angeschaut habt, wo der größte Unterschied ist, also die Differenz zwischen Sichtbarkeit in Desktop und Sichtbarkeit in Mobile. Also den größten Unterschied, den ich jetzt gefunden hatte, war beim Kunden von uns, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wer es ist, wo es doch gut 20% war nach dem Update. Also vorher war es gleich, danach waren es 20% mehr im Mobile. Das ist richtig stark nach oben gegangen nach dem Update. Man hat sonst sowas wie bei Amazon, die im Mobile jetzt so roundabout 10% mehr haben. Oder Bild, die auf jeden Fall so bei 12-13% mehr im Mobile liegen. Aber so eine Liste der, wer hat den größten Unterschied zwischen und sowohl weiß ich was, Top 5 plus als Top 5 minus oder so, wäre ja auch mal spannend.
Du willst jetzt auch so Gewinner- oder Verliererlisten raus?
Nee, das meine ich nicht, sondern wirklich die Top 5 Domains, sagen wir mal, Sichtbarkeit muss sowieso irgendwie bei roundabout 5 oder 10 liegen, sonst ist da statistisch die Signifikanz nicht da, die bei der Größe den größten Unterschied zwischen Desktop und Mobile haben.
Ach so, die gibt es natürlich. Da gibt es ein paar Beispiele. In der Regel ist es halt so, da wo es große Unterschiede zwischen Desktop-Sichtbarkeitsindex und Mobile-Sichtbarkeitsindex bei Domains gibt, liegt einfach daran, dass Google hier die sogenannten Fehler oder Fehlkonfigurationen stärker geahndet hat. Und Fehlkonfigurationen sind halt die ganzen Geschichten, die wir gerade als Beispiele genannt haben oder die Google in seinem Leitfaden schon 2013 kommuniziert hat. So ist zum Beispiel, glaube ich, die Domain Stadt Plan.net betroffen. Hier werden einfach Unterseiten auf die mobile Startseite weitergeleitet. Das heißt, wenn ihr mobil irgendwie nach Inhalten von Stadtplan.net sucht, vielleicht einfach mal mit einer Site-Abfrage, das funktioniert auch ganz gut auf dem Smartphone, und dann da einfach auf den Deep-Link klickt, landet ihr auf der Startseite des mobilen Internetauftritts. Das ist natürlich nicht zielführend, weil ihr euch freut, irgendwie den Artikel lesen zu können, und landet dann auf der Startseite. Das heißt, die Domain hat dann natürlich mobil massiv verloren. Und Webseiten, die halt für Mobilseiten spezifische 404-Fehler, so nennt das Google selber, haben, verlieren entsprechend auch. Das heißt, Google auf den Suchergebnisseiten wird eine URL suggeriert, die dann aber wie bei Stadtplan.net zum Beispiel einfach falsch weiterleitet oder gar nicht weiterleitet, sondern einfach sagt, ach sorry, die Seite gibt es in der Konfiguration auf M. zum Beispiel gar nicht.
Ah, ja.
Ich habe das Ganze auch schon mal andersrum gesehen, dass es Domains gibt, die in Mobile extrem gut ranken, aber Desktop gar nicht.
Okay.
Also da so eine Schere ist, also das ist eine Frage jetzt.
Ach so, das wäre interessant, das haben wir jetzt in der Form nicht gesehen oder zumindest nicht in die Auswertung mit reingenommen, sage ich jetzt mal so.
Webseiten gibt es, wo da einfach eine sehr, sehr große Spanne ist in dem Bereich.
Also wobei, das würde das viel Sinn machen?
Also wie gesagt, das Beispiel, was ich hier nicht nennen kann, hat halt im Desktop 140.
Ja.
Was jetzt nicht so klein ist, hat aber Smartphone nach dem Update von 140 hoch auf 170.
Okay.
Also ging richtig 30 Sichtbarkeitspunkte im Mobile nach oben. Nach dem Update. Okay. Und das ist halt dann schon schön zu sehen, was natürlich nicht daran liegt, dass die Seiten besser waren, sondern dass wahrscheinlich viele andere, die in dem Bereich waren, einfach Positionen verloren haben.
Genau.
Also, du kannst ja nichts dazu nehmen, sondern du musst halt einfach dann wahrscheinlich gute Rankings haben in Bereichen, wo andere einfach nicht optimiert waren.
Genau, also gerade bei diesem Update sind es wirklich dann die Umschichtungen. Also keine Webseite wird aktiv abgestraft. Google schaut einfach, ich habe hier 10 Ergebnisse, 10 Regalplätze auf dieser ersten Seite, die muss ich befüllen. Und wenn jetzt 7 gut sind, dann bleiben die da stehen und 3 sind schlecht. Aber auf der zweiten Suchergebnisseite sehe ich halt nochmal 5, die sind mobil optimiert, ja, dann ist es ja für den Nutzer förderlicher, ihnen eine Auswahl aus 10 mobil optimierten Suchtreffer auf der ersten Seite zu zeigen. Und so verlieren dann halt die 3 nicht optimierten und 3 andere rücken dann auf die erste Seite vor. Interessant ist aber auch oder sinnvoll zu wissen an der Stelle, dass Google auch für das mobile Ranking immer den Inhalt der Desktop-Variante einer Seite heranzieht und wertet. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt mit so Geschichten wie, ich sag mal, responsive Content auseinandersetzt, das heißt, ich habe auf meiner mobil optimierten Seite für Smartphones dann praktisch nur noch Bullet Points anstatt jetzt 200 Zeichen Texte so gesehen, das ist gar nicht schlimm, weil auch für das mobile Ranking nimmt Google den vollwertigen Inhalt, das vollwertige HTML-Grundgerüst der Desktop-Seite als Ranking beziehungsweise als Gewichtung für das Ranking heran.
Gut zu wissen.
Genau, das ergibt einem ja ganz neue Möglichkeiten, wenn man ein bisschen böse denken möchte. Genau, aber wie gesagt, ist ein spannendes Update, und aber ist, wie gesagt, wie du schon sagst, man hat hier nicht diese Panda-Pinguin-Problematik, dass man dann wieder bis zum nächsten Update warten muss, wenn man was gearbeitet hat, sondern es ist im Realtime, sobald die URL responsive ist und Google sie, also beziehungsweise mobile optimiert ist und Google sie crawlt und erkennt es, wird sie auch wieder auf den alten Stand kommen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Habt ihr da schon also zu was sehen können, dass praktisch zum Update hin vielleicht die Seite auch noch nicht mobil verfügbar war oder mobil optimiert war und jetzt im Laufe der Zeit nachgezogen wurde bis jetzt? Habt ihr es da schon gesehen, dass sich da ganze Domains oder Domainbereiche eben entsprechend erholt haben?
Ich persönlich nicht. Ich habe gerade einen nicht repräsentativen Test genau in die andere Richtung laufen. Ich hatte also so ein kleines Nischenprojekt, was explizit nicht mobil optimiert ist, auch nicht responsive ist. Und das Ding rankt weiterhin sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Gewinnt Rankings, verliert Rankings, aber in Summe steigt es weiter in der Sichtbarkeit. Wobei, wie gesagt, nicht repräsentativ, ein paar Keywords mit Suchvolumen dahinter, ansonsten halt sehr, sehr, sehr gering. Da ist bis jetzt noch nichts passiert. Und ich habe jetzt vor, das einfach mal so stehen zu lassen, es weiter wachsen zu lassen. Traffic ist drauf, um zu gucken, ob Google dann irgendwann sagt, pass auf, es gibt halt andere, die, wie gesagt, mobil optimiert sind, die sollten dann auf der ersten Ergebnisseite stehen und Inhalte dieser Seite halt nicht mehr. Aber da kann ich jetzt so gesehen auch nicht sagen, dass Google hier die Seite dann wirklich benachteiligt hat.
Okay, ja. Also mir ist nämlich bis jetzt auch kein größeres Beispiel bekannt von einer Domain, die nicht optimiert war. Tag 21.04. Und wo die SEOs dann in-house Sturm darauf sind, ist natürlich auch jetzt hier.
Interessant ist ja auch, also das ist wieder der gleiche Punkt wie eben, dass Google zwar sagt, das hier sind die zum Beispiel 7 Misskonfigurationen, die ihr vermeiden solltet, allerdings werden sie bei sehr, sehr vielen Seiten noch nicht geahndet oder nicht sehr stark geahndet. So auch zum Beispiel mit dem Einsatz von Flash. Sollten wir alle in irgendeiner Form nicht benutzen, wissen wir ja. Und zum Beispiel, wenn jetzt eine Webseite Flash einsetzt, rankt sie derzeit oder einige zumindest nicht schlechter, sondern Google deklariert praktisch den Einsatz von Flash in den mobilen Suchergebnisseiten für diesen Treffer einfach, indem Google dann praktisch den Titel nicht mehr klickbar macht und unter die Meta-Description beziehungsweise die Meta-Description ersetzt und als Meta-Description dann reinschreibt, pass auf, diese Webseite verwendet Flash und die funktioniert auf deinem Smartphone nicht mehr. Und dann unter diese Meta-Description praktisch so eine Art Zeitlink packt, der sagt, trotzdem versuchen. Das heißt, Google erschwert in erster Linie erstmal den Aufruf dieses Suchtreffers, weil die Webseite Flash verwendet. Der Titel ist halt nicht klickbar. Allerdings rankt die Seite oder beziehungsweise das entsprechende Beispiel halt immer noch auf der ersten Suchergebnisseite. Ich glaube, also ich konnte es gerade dann reproduzieren, wenn ihr einfach auf dem Smartphone Teneriffa den Urlaubsort sucht, dann sollte das zumindest auf dem iPhone entsprechend schön dargestellt werden, dass Google halt einen Treffer wirklich sehr, sehr schön hervorhebt, sage ich jetzt mal, im negativen Sinne und sagt, pass auf, der funktioniert bei dir nicht, willst du es aber trotzdem versuchen.
Verstehe, macht Sinn.
Und hier ist dann halt die Frage, wenn man sowas beobachtet, ob dann Google jetzt wirklich in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr hingehen und sagt, pass auf, die Webseite hat sich bis jetzt nicht gerührt, da hat sich nichts verändert, die nehmen wir jetzt komplett raus, weil ich glaube, für Google ist es nicht sonderlich schwer, andere gute Inhalte an dieser Stelle dann zu setzen, dass diese Webseite dann im Ranking verlieren würde, so gesehen. Aber das bleibt abzuwarten. Das wäre die logische Konsequenz natürlich von der Geschichte. Bloß, ich glaube, weil Google sich auch wirklich sehr, sehr lange Zeit mit diesem Update hatte, beziehungsweise der Ankündigungszeitraum sehr, sehr lang war an die Webmaster, wird Google auch hier mit den Feinjustierungen eher vorsichtig als holprig vonstatten gehen.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, weniger Panik, als man braucht, weil man kann relativ schnell Sachen beheben, wenn man feststellt, dass einem auf einmal was fehlt. Man kann jetzt, wenn man es noch nicht hat, erstmal feststellen in seiner Webanalyse, was kostet mich das Ganze denn eigentlich am fehlenden Umsatz, bevor ich in Panik gerate?
Genau.
Und dann kann man ganz in Ruhe und langsam und bedächtig in die Planung einsteigen. Irgendwann muss man sich diesem Thema einfach widmen, weil es einfach wichtig wird, weil es einfach viele Menschen sind. Aber man muss jetzt nicht in Panik verfallen und das teuerste Angebot, was einem auf dem Tisch flattert, annehmen.
Genau, man muss sich einfach verinnerlichen, Webseiten bekommen halt wirklich keinen Malus durch Google. Es unterliegen keiner Abstrafung, wenn sie nicht mobilfreundlich sind. Man hat in der Regel noch alle Zeit der Welt, würde ich mal meinen, sich mit dem Thema zu befassen, wie du richtig sagst, wenn man das angehen möchte, wenn man hier investieren möchte, was natürlich zukunftsträchtig und nachhaltig ist, kann man sich Zeit lassen, Angebote evaluieren und dann selber entscheiden. Nehme ich jetzt die ganze Domain inklusive Bestellprozess, nur die wichtigen Seiten und dann wirklich nach seinem persönlichen Gutdünken die Sachen entsprechend umsetzen.
Genau, da hat man also, das bringt auf jeden Fall mehr, weil es gibt jetzt im Moment ja auch wilde, lustige E-Mails, Spams und sonstigen Kram von Leuten, die einem sagen, oh, deine Webseite ist nicht optimiert.
Ja, unglaublich. Man,
und Google straft dich ab. Also was, genau. Allein was wir da schon für uns kriegen, wo ich immer denke, welcher Depp schickt denn mir sowas? Naja.
Man kann sich auch mal die Google AdWords-Anzeigen anschauen und dann die Landingpages dahinter. Also wenn man gerade so nach Mobile SEO, Mobile Update und all diese ganzen Begrifflichkeiten sucht, die sind meistens dann auch sehr, sehr fies. Und wenn man sich die Landingpage anguckt, man sei gewarnt, warnt und man hat keinen Blocker drin, dann kriegt man das Ganze dann auch im Display-Netzwerk und auf Facebook und so weiter und so fort um die Ohren geschlagen. Das heißt, praktisch aus dieser Panikmache ist dann kein Entkommen mehr so gesehen. Und das ist natürlich für Unbedarfte oder Uninformierte sehr, sehr blöde. Und darum war es dann auch, sage ich jetzt mal, ein kleines Ärgernis, zumindest für uns aus der Branche, dass halt die Berichterstattung so ins falsche Licht, sage ich jetzt mal, gerückt wurde.
Definitiv. Aber wir hofften, ihr konntet da ein bisschen aufklären. Ihr habt ja auch schon viel Arbeiteraufklärung da betrieben und konnten jetzt so ein bisschen für Beruhigung sorgen.
Genau, ich denke mal, bei Fragen kann man dann auch einfach in die Comments vom Podcast sich einbringen. Da würden wir dann natürlich Rede und Antwort stehen.
Definitiv.
Absolut, richtig.
Genau. Guter Hinweis.
Ja, was möchte ich abschließend sagen, sollte zu so einem Update, also ich persönlich finde, dass es von Google absolut ein Schritt in die absolut richtige Richtung ist. Ich finde das hervorragend. Und ich glaube wirklich, einige Leute hat es einfach einmal wachgerüttelt und gesagt, okay, hier kommt was, da muss ich ja halt doch meine Seiten auch mal für mobile Endgeräte optimieren. Das finde ich, ist in der heutigen Zeit, sollte es eigentlich jeder von sich aus machen, dass das Ganze jetzt ein bisschen von Google getrieben wird. Ja, ist halt so, aber ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Genau.
Ja, wenn ich einen persönlichen Wunsch an Google äußern würde, dass sie in irgendeiner Form noch die Schriftgröße berücksichtigen. Weil es gibt super viele Webseiten, die sind per se responsive so gesehen, die blocken auch kein JavaScript und CSS. Das heißt, sie sind mobilfreundlich aus technischer Sicht. Schaut man sich dann praktisch aber den Inhalt an, ist der praktisch nach irgendwie einem 8-stündigen Arbeitstag auf dem Smartphone in der Bahn oder so nicht mehr zu lesen, weil die Augen zu müde sind und man da trotzdem auf Schriftgröße 12 setzt oder sowas und dann ohne Serifen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch in dem Sinne nicht zielführend für den Nutzer so gesehen. Das heißt, vielleicht bin ich da auch selber verwöhnt, aber da würde ich mir halt wünschen, viele Webseiten skalieren das dann auch richtig. Man kann ja einfach mal zum Beispiel bundestag.de und golem.de vergleichen. Da sieht man eigentlich sehr, sehr schön auf dem Smartphone, was ich da eigentlich meine, eigentlich Lesequalität her.
Werden wir berücksichtigen.
Sehr schön.
Aber ich glaube, Mindestgrößen haben die für die Schrift, die sie haben muss, oder? Aber die ist nicht so arg groß.
Ja, die ist nicht so arg groß, aber man muss ja auch immer an die Nutzer denken. Gerade, wann informiert man sich auf dem Smartphone so gesehen? Nur irgendwie immer zwischen Pausen, immer unterwegs. Man liegt halt nicht irgendwie 8 Stunden auf der Couch oder in den wenigsten Fällen. Und dann sollte man auch die Umstände, in denen sich diese Menschen befinden, berücksichtigen. Und ich finde es dann einfach nur ärgerlich, wenn ich die Information will und dann wirklich trotzdem noch, obwohl sie responsive ist, mit Pinch to Zoom, also den Inhalt mir aktiv vergrößern muss, damit ich ihn auf einer responsive Webseite dann konsumieren kann. Finde ich immer ein bisschen störend.
Stimmt. Ja. Und wir werden ja auch alle älter, da können wir einen kleinen Schritt.
Ja, wahrscheinlich, ich würde es sogar eher darauf ziehen und da werde ich halt immer dran erinnert und das möchte ich dann eben damit auch vermeiden. Das heißt, wenn Google da aktiv eingreift, bin ich sehr dankbar.
Genau, cool. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Kommen wir zum 4-Wochen-Ausblick, was an Konferenzen steht. Da haben wir jetzt gar nichts da, weil mir ist jetzt auch nichts Sinnvolles eingefallen. Fällt euch spontan noch irgendwas ein? Also ich habe eigentlich nichts auf dem Radar. Ist halt Sommer, gell?
Für Konferenzen steht ja derzeit nichts an, so gesehen.
Genau.
Hier und da mal wieder ein Stammtisch, so gesehen. Der letzte war gerade erst. Ich glaube, ihr macht doch einen, oder? In Darmstadt, Umgebung oder
ja.
So.
Genau, stimmt, du hast recht, ja. Muss mal gucken, wann das eigentlich ist. Da hast du mich ja gut, ich bin ja nächste Woche wieder, wenn ich in Berlin bin, habe ich Darmstadt nicht im Kopf umgedreht. Das ist immer so bei diesen ganzen Wechseln, geht mir das manchmal unter. Aber du hast recht, am 21. Mai im Weststadtcafé. Ich verlinke dann entsprechend die Gruppe einfach und wer Lust und Zeit und Muße hat, haben sich schon einige spannende Menschen angemeldet, natürlich auch Thomas der Mint nicht an der Stelle, auch der ewige SEO-Padawan, herzlich gegrüßt. Genau, das ist auf jeden Fall.
Genau, ansonsten zur zeitlichen Überbrückung bis zu den nächsten Konferenzen kommen auch nochmal Stammtische in Köln und Bonn. Kann ich schon mal vorweg prognostizieren, so gesehen. Das heißt, wenn das eher ein Einzugsgebiet für irgendwen ist, sind die auch herzlich eingeladen. Oder aber, wenn man uns von Systrix oder mich jetzt direkt persönlich mal kennenlernen möchte oder jetzt sagt, Mensch, der René, was ist das für einer, dem möchte ich mal persönlich die Meinung geigen, immer gerne auf den Stammtischen vorbeischauen.
Ihr habt ja auch Stammtisch mit Vorträgen, oder?
Das haben wir jetzt zum allerersten Mal in Bonn gemacht, genau. Wir fanden das ein sehr, sehr gutes Konzept. Das haben wir bei sehr, sehr vielen anderen Stammtischen erleben durften in den letzten Monaten und Jahren. Haben das jetzt das erste Mal versucht. Das ist ganz gut angelaufen und werden das jetzt wahrscheinlich auch so weiterführen. Das heißt, auch der nächste Stammtisch, wenn ich in die Zukunft blicke, in Bonn bei Systrix, praktisch im Systrixplex in unserem neuen Gebäude, wird dann auch mit Vorträgen sein.
Ja, wir machen das ja klassisch bayerisch mit Bier.
Ja, ja, das gibt's danach so gesehen. Also erst die Informationen und die sachlichen Konversationen dann mit Bier so gesehen.
Ja, wir gehen immer direkt zum Bier über. Also wir sind da ja, haben es ja sehr an dem bayerischen Stammtisch Vorbild orientiert.
Gut, das ist dann beim Stammtisch in Köln wieder der Fall.
Ja. Kommt gut an, ja.
Genau. Ansonsten SEO-Jobs haben jetzt auch nichts Besonderes, aber also keinen spezifischen, aber einen Hinweis, falls mich Fabian angeschrieben hat, darauf hingewiesen hat. Es gibt natürlich vom Fabian unter SEO Day jetzt eine Jobsuche für SEOs, schön mit Google Map, wie sie es gehört, und lustigen Einträgen, wo man dann überall als SEO arbeiten kann, auch jenseits von Köln, mit einigen Stellen, die da offen sind. Ich link's einfach mal an, kann man einfach mal so anschauen. Guck mal, selbst die Kollegen von Tomorrow Focus suchen einen neuen SEO-Manager. Wer soll es denn kaum glauben, wenn ich mich hier so durchscrolle. Wo wirklich alle Stellen drauf sind. Ich verlink's einfach mal und genau, könnt ihr euch ja mal anschauen. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch weitestgehend am Ende. Kommentare gerade vor allem zum Mobile-Thema immer gerne genommen, wie auch immer Bewertungen auf iTunes. Ich kann es leider dort gar nicht mehr antworten, weil ich mittlerweile ja auf Android bin und jetzt komme ich auf dieses komische iTunes gar nicht mehr drauf, weil ich habe es mir nicht installiert, weil ich es jetzt nicht mehr brauche, weil ich meine Podcasts jetzt hier woanders herbeziehe. Trotzdem hoffe ich, dass ihr da uns nicht kommentiert, Themenvorschläge, Gästvorschläge wie immer auch gerne in die Comments. Das freut uns dann sehr.
Genau.
Und damit, glaube ich, sind wir auch am Ende, oder?
Genau, ich glaube, was uns heute noch für das heutige Thema natürlich interessiert, wurdet ihr in irgendeiner Art und Weise betroffen von dem Update, von dem Rubin-Update? Hat es euch erwischt? Habt ihr gewonnen? Was habt ihr getan? Was habt ihr nicht getan?
Oder natürlich auch bei dem ominösen, wir haben kein Update gemacht, wir haben nur unseren Core verändert.
Genau,
sagt er, okay, wir sind kein Update-Opfer, wir sind Core-Opfer, wir sind richtig im Core.
Genau. Vielleicht heißt es auch Core-Update, weil wirklich die Allgemeinheit, also wirklich alle irgendwie in irgendeiner Form verloren oder gewonnen haben, so in der Form.
Genau, würde uns auch alle interessieren, dann wissen wir, was sie da geschraubt haben und können uns danach wieder glücklich schätzen, dass wir mehr wissen als der Rest der Welt.
Genau. Herzlichen Dank, René, dass du heute in unserer Show warst.
Ja, gerne. Danke, Jens. Danke, Markus. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und natürlich auch einen interessanten, schönen Zeitvertreib.
Genau. Das mit Sicherheit. Also, beim Autofahren immer gerade ausschauen und nur zuhören. Und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder.
Genau. Bis dahin.
Tschüss. Ciao.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.